Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder einschalten. Ich möchte gleich die Themen ankündigen, die uns in letzter Zeit beschäftigt haben. Themen, die uns beschäftigen, werden in unseren Sendungen verarbeitet und dabei darf die kreative Komponente und auch Klänge, Geräusche und Musik nicht fehlen. Das Thema Nummer 1 heute, die Stille im Himmel, die Macht des Gebets. Hören Sie hierzu einen Text von Friedemann Wunderlich und auch den Kanon Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name von Johann Sebastian Bach. In seinen ersten Leipziger Amtsjahren komponierte Johann Sebastian Bach fast wöchentlich eine neue Kantate. Auf diese Weise bildete er einen Werkfundus, auf den er in den Folgejahren zurückgreifen konnte. Denn allsonntäglich musste der Komponist im Gottesdienst eine Kantate aufführen, eine Anforderung, die Bach nur hat erfüllen können, indem er den einmal entstandenen Werkfundus nutzte, um aus bewährtem und vorhandenem etwas stets Neues zu erschaffen. Auch Bachs Passionsmusiken nach den Evangelisten Johannes und Matthäus stehen unter dem Einfluss der Traditionen, die seine Kirchenkantaten prägen. Das Thema Nummer 2 ist der mächtige Geist der Digitalisierung, geistige und seelische Folgen der Digitalisierung und schließlich ein Ausschnitt aus Hudson Taylors Biografie. Ich bin Alexander Schmidt.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Weltbewegend, die Stille im Himmel. Gottes Stille im Himmel bewegt innerhalb einer halben Stunde mehr als der Lärm aller Menschen auf der Erde über Jahrhunderte. Warum zeigt der erhöhte Jesus Christus vom Thron Gottes her seinem Jünger Johannes und der bedrängten Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts diesen Augenblick der Stille und der Bedeutung des Betens? Die Offenbarung wurde der Gemeinde Jesu gegeben, damit sie von der Erde weg auf den Himmel schaut und Hoffnung, Mut und Freude findet. Beten richtet unseren Blick von uns selbst und von unseren Möglichkeiten und Unmöglichkeiten weg auf Jesus Christus hin. Dabei geht es nicht darum, dass der Himmel das tut, was wir wollen, sondern dass Gottes Name geehrt wird und sein Reich kommt. Das Gebet hat eine ganz besondere Stellung. Mitten hinein in die Stille am Thron Gottes dringt nur eins von der Erde in den Himmel, die Gebete der Heiligen. Keine Aktion der Christen und kein Programm, nur die Gebete. Nichts bewegt die Welt so sehr wie die Gebete der Heiligen. Es sind die Gebete derjenigen, die Jesus gehören, für Jesus dienen, für Jesus leiden und den Wunsch haben, dass der Name Jesu geehrt wird. Es gibt kein erhörliches Gebet ohne das Wirken Jesu. Durch ihn werden die Worte der Christen zum Thron Gottes getragen. Er ist unser Fürsprecher. Beten bedeutet, aus unserer sichtbaren Welt in Gottes ewige Welt zu kommen. Kein anderes Gemeindeprogramm hat solch eine Bedeutung wie das Gebet, verborgen vor der Welt und vernachlässigt in vielen Gemeinden. Beten ist geheimnisvoll und die am meisten unterschätzte Tat in der Welt. Beim Beten werden wir als Christen klein und Gott groß. Beim Beten treten alle unsere Gaben und alle unsere Erwartungen an Menschen in den Hintergrund und wir erwarten alles von Gott. Zu jeder Zeit war in der Christenheit die Versuchung groß, das Beten zu vernachlässigen. In einer seiner letzten Botschaften an Pastoren warnte Charles Haddon Spurgeon vor der Gebetslosigkeit in den Gemeinden. Gemeinden ohne Gebetsversammlungen sind undenkbar. Selbst wenn es eine gäbe, wäre es eine, über die man weinen müsste. In vielen Gemeinden ist die Gebetsversammlung nur das Gerippe in einer Versammlung. Die Form wird aufrechterhalten, aber die Leute kommen nicht. Es ist kein Interesse, keine Kraft in den Versammlungen. Wenn eine Gemeinde nicht betet, so ist sie tot. Stellen Sie das gemeinsame Gebet an den ersten Platz. Alles wird von der Macht des Gebets in der Gemeinde abhängen. Was trauen wir dem Gebet heute zu? Nichts bewegt die Welt so sehr wie die Gebete der Heiligen. Was würde passieren, wenn alle Gemeinden und alle Christen in der Welt ein Jahr lang auf ihr gesamtes Gemeindeprogramm verzichten würden, um nur noch zum Beten zusammenzukommen? Was würde in einer Woche geschehen, an einem Tag? Das Gebet hat einen ganz besonderen Klang. Es ist einer der bewegenden Momente in der Offenbarung. Eine halbe Stunde Stille im Himmel, wo ansonsten Tag und Nacht Gott angebetet wird. Wir können uns kaum einen größeren Gegensatz vorstellen als zwischen dem, was im Himmel und dem, was zeitgleich auf der Erde geschieht. Mitten in den Gerichten Gottes über die Gottlosigkeit der Welt entsteht ein Schweigen im Himmel. Auf der Erde dagegen ist es sehr laut, wie immer, wenn Menschen herrschen und Gott nicht ehren. Kein Getöse von der Erde dringt zum Thron Gottes, nur eins durchdringt die Stille, die Gebete der Heiligen. Beten bedeutet aus dem Getöse der Welt zu Gottes Thron kommen. Das Gebet hat eine ganz besondere Wirkung. Jesus zeigt seiner bedrängten Gemeinde, dass sie keine Macht der Welt ausgeliefert ist, sondern dass er alle Macht in Händen hält. Unsere Welt gleicht der Gesellschaft im ersten Jahrhundert. Menschen verursachen Kriege und Katastrophen, Regierungen sind von Skandalen erschüttert und von Intrigen gespalten. Die Machtbesessenen sind stolz auf ihre Lüge, den Betrug. Unmoral bestimmt die Gesellschaft und sie wird mehr und mehr geprägt von der Ich-Trunkenheit. Aber Jesus Christus zeigt seiner Gemeinde, wie sie das Böse in der Welt überwinden kann. Betet!
Betet!
Dein Reich komme. Was ist der Inhalt der Gebete? Aus der Antwort Gottes können wir es erkennen. Was jetzt aus dem Himmel auf die Erde kommt, ist lauter als jedes menschliche Getöse. Donnerschläge, Stimmen, Blitze, Erdbeben. Die Gerichte Gottes kommen mit Macht und sind seine Antwort auf die Gebete seines Volkes. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Die Gerichte Gottes entlarven in einem Augenblick, wie hohl und bedeutungslos der menschliche Hochmut und wie aussichtslos der Götzendienst ist. Betet für uns, das ist die Aufforderung des Missionars Paulus und seines Teams an die Christen in Rom, an die Christen in Thessalonich, an die Gemeinden in Kleinasien, in Kolossee, Laodicea, Hierapolis und in Ephesus. Betet mit uns, das ist unsere herzliche Einladung an alle Missionsfreunde der MSOE. An unserem Missionswochenende in Freudenberg wollen wir gemeinsam beten und durch das gemeinsame Gebet verbunden sein mit allen unseren Missionaren und ihren Familien in allen Arbeitsgebieten und den Gemeinden, denen sie dienen. Alle Missionsfreunde, die nicht vor Ort gemeinsam mit uns beten können, sind eingeladen, an diesem Wochenende zu Hause für die Missionsarbeit zu beten. Es ist für unsere Mitarbeit in den nahen und fernen Arbeitsgebieten und für uns in der Missionszentrale eine große Ermutigung, wenn Sie auch über viele Kilometer entfernt dabei sind und sich in die Reihe der Beter stellen. Es kostet kein Geld, Sie brauchen nirgendwo hinzufahren. Es ist der wichtigste Dienst der Mission. Der Himmel steht offen. Der stille Dienst der Gemeinde verbindet sich mit der Stille im Himmel und bewegt die Welt. Beten ist weltbewegend. Seien Sie dabei und beten Sie mit uns. Sie hörten einen Text des Missionsleiters der MSOE, Friedemann Wunderlich. Der mächtige Geist der Digitalisierung. An seinen Früchten sollt ihr ihn erkennen. Text von Prof. Dr. Werner Tiede. Seelische Folgen der Digitalisierung. Wer digital die ganze Welt gewinnen will, ist schnell dabei, sich selbst zu verlieren. Wer bin ich, wenn ich online bin? Und was macht mein Gehirn so lange? Heißt ein instruktiver Bestseller von Nicholas Carr. Flüchten nicht viele längst vor sich selbst und voreinander in sekundäre Cyberräume und Identitäten? Zeugen nicht schon Millionen Internetsüchtige weltweit von den Gefahren einer radikalen Digitalisierung für ihre eigene Psyche? Zu diesen Gefahren zählt nicht zuletzt ein digital befeuerter Narzissmus. Smartphones, Tablets und überhaupt der überall mögliche Zugang ins Reich des Internets mit seiner Überfülle an Inhalten und Möglichkeiten, das sind Anreize fürs psychische Empfinden, primär narzisstische Eindrücke wiederzubeleben. Der Psychologe Wolfgang Bergmann weiß, wenn sich nun also mit Hilfe der neuen Technologien urplötzlich Erlebnislandschaften und Kommunikationsfelder auftun, die den harten, widerständigen Charakter der gegenständlichen Welt zeitweise widerrufen, sollten dann die zurückgedrängten, archaischen und narzisstischen, untröstlichen Wunschanteile nicht nach ihnen greifen, wie nach einer unvergleichlichen Befreiung? Solch scheinbare Befreiung kommt der Ersatzerlösung eines Drogentrips nahe. In der Tat ist der aus dem Mythos stammende Name Narziss verwandt mit dem Wort Narkose. Die Unterdrückung des Fühlens, des Schmerzes wird damit Programm. Wer keinen Schmerz mehr empfindet, braucht auch keinen Trost, wird damit unabhängig und stolz, was die Grandiosität des Narzissmus erklärt. So gehen Selbstverliebtheit und Selbstaufblähung Hand in Hand. Beide werden potenziert durch die bestechenden Möglichkeiten digitaler Technologien. Mittlerweile sind dem Psychologen Hans-Joachim Maas zufolge die Störungen der Selbstliebe derart häufig geworden, dass man von einer gestörten Normalität sprechen kann. Die Verbreitung der narzisstischen Störung mit ihren zerstörerischen und lebensbedrohlichen Folgen lässt sich, ähnlich der Pest, im Mittelalter kaum noch beherrschen. So liegt es nahe, dass digital genährter Narzissmus in einen entsprechenden Massenwahn münden kann. Ich begrüße alle Hörer, die soeben zu uns gekommen sind. Sie hören Mikros Dynamis und den Text Der mächtige Geist der Digitalisierung von Prof. Dr. Werner Tiede. Der US-amerikanische Schriftsteller Dave Eggers, Autor des digitalisierungskritischen Romans The Circle, warnt: Wir sind alle geblendet von den Verheißungen der Technik, der Erleichterungen, dem Zugang zu allem. Wir sind blind für die Gefahren, die so winzig erscheinen im Vergleich zu den tollen Möglichkeiten. Ich glaube, es wird keine Änderung im Verhalten der Menschen geben, solange die Herrlichkeiten so viel größer erscheinen als die Gefahren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass narzisstische Strukturen geeignet sind, das Gewissen zu schwächen. Denn sie ermöglichen die Fantasie, dass einem alles gegeben und erlaubt sei. Gut und Böse werden folglich kaum mehr differenziert und so wird das Böse leicht zur Banalität. Zu den psychischen Gefahren im Kontext der Digitalisierung gehört auch das scheinbare Gegenteil des Narzissmus, nämlich der Depression. Die seelische Niedergedrücktheit ist aber oft kein Gegensatz, sondern Folge von Narzissmus. Denn die psychische Selbstaufblähung scheitert zwangsläufig immer wieder an der Realität und führt demgemäß zu Enttäuschung und Verbitterung. So erklärt sich ein Stück weit die enorme Zunahme von Depressionen mit dem Fortschritt der digitalen Revolution. Gerade auch der scheinbar positive Austausch mit anderen in den Social Media kann deprimieren, wie eine Studie aus Österreich zeigt. Je länger sich die Versuchspersonen in dem sozialen Netzwerk aufhielten, desto schlechter wurde deren Laune. Hauptgrund für die miese Stimmung ist das Gefühl, seine Zeit auf Facebook sinnlos zu vergeuden. Das aber dürfte insgesamt für die aus Einsen und Nullen gebaute Welt des Digitalen gelten. In der Seele spüren die Menschen mit der Zeit die innere Leere des technizistischen Gaukelspiels, des materialistischen Schlaraffenlands, der virtuellen Identitäten. Das Diabolische der smarten Verheißungen mag eine Zeit lang faszinieren, macht aber auf Dauer unglücklich. Einst haben Franz von Assisi und ebenso Martin Luther den Teufel als den Geist der Traurigkeit ausgemacht. Steckt am Ende dieser Geist hinter den Mächten der weltumgreifenden, weltenstürzenden Revolution von heute? Geistige Folgen der Digitalisierung. Das diabolische, also alles durcheinanderwerfende Element zeigt sich auch in besonderer Weise im menschlichen Geist, wenn er digitale Geräte in geradezu besessener Weise nutzt. Nicht nur, dass etwa Navigationsgeräte mehr als bloße Erleichterung bringen, nämlich darüber hinaus zunehmende Demenz, weil das Gehirn es verlernt, sich in der realen Welt zu orientieren. Hinzu kommen beispielsweise die Folgen des sogenannten Multitaskings. Der Geist überfordert sich auf Dauer mit dem anscheinend leistbaren zugleich mehrerer Tätigkeiten. Statt Konzentration greift Zerstreutheit Raum. Alles gleichzeitig reduziert vieles zur Bedeutungslosigkeit. So verstärkt sich mit dem beliebten Multitasking indirekt der Relativismus. Und der steigert wiederum digital die Angst, etwas zu verpassen. Dass in der Folge die gesamtwirtschaftliche Beschleunigung und die Burnout-Fälle eklatant zunehmen, lässt sich als eine Frucht der Digitalisierung verstehen. Zerstreuung des Geistes anstelle seiner Konzentration wird im digitalen Zeitalter nicht nur erzeugt, sondern vehement gesucht. Ahnt der Mensch doch, dass er den Verheißungen des Lebens und der Unsterblichkeit, wie sie von den Propheten der Digitalisierung heute vollmundig gewagt werden, nicht wirklich glauben kann? Denn wie weit auch immer Wissenschaft und Technik kommen werden, sie können das Verglühen der Galaxien und damit auch die Auflösung aller technischen Strukturen am Ende ganz sicher nicht verhindern. Mit dieser bewussten oder unbewussten Einsicht aber beherrscht und ängstigt der Tod den menschlichen Geist wie zu allen Zeiten. Der Mathematiker und christliche Philosoph Blaise Pascal hat schon zu Beginn der Neuzeit erkannt, da die Menschen kein Heilmittel gegen den Tod, das Elend, die Unwissenheit finden konnten, sind sie, um sich glücklich zu machen, darauf verfallen, nicht daran zu denken. Erscheint nicht auch gerade von daher Zerstreuung als ein geheimes Hauptmotiv im Zeitalter umfassender Digitalisierung, die auf Optimierung aus ist und doch am Ende den Untergang aller Dinge nicht vermeiden kann? Zum Optimierungswunsch der digitalen Revolution gehört es, durch Technologie vermehrt Ordnung herzustellen. Doch die Frage drängt sich auf, ob das digitale Konzept Big Data am Ende eher Ordnung oder eher Chaos schafft. Michael Kirn warnt davor, dass heutzutage die Ontologie des rechnerisch gesteuerten Chaos an die Stelle der moralisch-ästhetischen Intuition des menschlichen Denkens tritt. Ist es nicht Ausdruck von Chaos, wenn im Namen der Sicherheit immer mehr Unsicherheit produziert wird? Wenn im Namen verwalterischer Ordnung immer mehr ethisch verdächtige Überwachung organisiert wird? Wenn statt einer schönen neuen Welt immer mehr Apokalypse heraufbeschworen wird? Am Ende sinkt die geistige Unterscheidungsfähigkeit zwischen Chaos und Fülle dahin. Ich begrüße alle Hörer, die soeben zu uns gekommen sind. Sie hören Mikros Dynamis und den Text Der mächtige Geist der Digitalisierung von Professor Dr. Werner Tiede. Helfen könnten hier noch die christlichen Kirchen mit ihrer befreienden Botschaft. Doch ähnlich den politischen Parteien vermitteln sie überwiegend den Eindruck, als wollten sie keinesfalls den letzten digitalen Zug verpassen. Deutlich protestierend, insofern protestantisch, gab sich dagegen insbesondere Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si 2015. Die wirkliche Weisheit, die aus der Reflexion, dem Dialog und der großherzigen Begegnung zwischen Personen hervorgeht, erlangt man nicht mit einer bloßen Anhäufung von Daten, die sättigend und benebelnd in einer Art geistiger Umweltverschmutzung endet. Digitale Medien gestatten es zwar, Kenntnisse und Gemütsbewegungen zu übermitteln und miteinander zu teilen. Trotzdem, so der Papst, hindern sie uns manchmal auch mit der Angst, mit dem Schaudern, mit der Freude des anderen und mit der Komplexität seiner persönlichen Erfahrung in direkten Kontakt zu kommen. Darum dürfte es nicht verwundern, dass sich gemeinsam mit dem überwältigenden Angebot dieser Produkte eine tiefe und wehmütige Unzufriedenheit in den zwischenmenschlichen Beziehungen oder eine schädliche Vereinsamung breitmacht. Tatsächlich sollen Untersuchungen bei US-amerikanischen College-Studenten gezeigt haben, dass die Empathie bei der jetzigen Generation der Digital Natives um 40% geringer ausgeprägt ist als bei früheren Generationen. An die Stelle der biblisch bekundeten Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen tritt eine Maschinen-Ebenbildlichkeit. Franziskus jedenfalls hat erkannt, dass das technokratische Paradigma heute derart dominant geworden ist, dass es einerseits immer schwieriger wird, auf seine Mittel zu verzichten, andererseits aber noch schwieriger, sie zu gebrauchen, ohne von ihrer Logik beherrscht zu werden. So überlasse man das Leben den technikgeprägten Umständen, die immer häufiger als wesentliche Quelle zur Deutung der Existenz verstanden würden. Mit diesen Worten entlarvt der Papst die digitale Revolution als eine mögliche Ersatzreligion. Und alle Christen geht es an, wenn er erklärt, es müsste einen anderen Blick geben, ein Denken, eine Politik, ein Erziehungsprogramm, einen Lebensstil und eine Spiritualität, die einen Widerstand gegen den Vormarsch des technokratischen Paradigmas bilden. Stünde solch geistlich begründeter Widerstand gegen den mächtigen Geist der Digitalisierung nicht auch Protestanten gut zu Gesicht?
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Wir danken Professor Dr. Werner Tiede, Pfarrer außer Dienst, für die Erlaubnis, einen Text in unserer Sendung verwenden zu dürfen. Sie hörten den zweiten Teil des Textes »Der mächtige Geist der Digitalisierung. An seinen Früchten sollte ihn erkennen«. Wer sich in dieses Thema einlesen möchte, dem können folgende Buchtitel von Werner Tiede empfohlen werden. Einmal »Mythos Mobilfunk – Kritik der strahlenden Vernunft«, erschienen im Oktober 2012 im Ökom Verlag München. Dieses Buch hat 302 Seiten und ist für 19,95 € erhältlich. Und auf das zweite Buch möchten wir hinweisen, Digitaler Turmbau zu Babel, der Technikwahn und seine Folgen. Erschienen 2015 im Ökom Verlag München, 238 Seiten zum Preis von 19,95 €. Beide Bücher sind auch als E-Books erhältlich. Dankeschön noch einmal an Professor Dr. Werner Tiede, Pfarrer außer Dienst. Jetzt folgt ein weiterer Abschnitt aus der Biografie des Gründers der China in Landmission Hudson Taylor. Eine Produktion aus dem Jahr 2008. Oder Hudson Taylor, ein Mann, der Gott vertraute. Einige seiner ehemaligen Freunde mit derselben Religionsauffassung wurden durch ihn zu Christus geführt und später wertvolle Glieder der Kuan Kiateo-Gemeinde. Nie hatte als Baumwollhändler viel freie Zeit, die er nun den befreundeten Missionaren zur Verfügung stellte. Beinahe täglich begleitete er Mr. Jones bei seinen Besuchen in die Häuser oder zu Straßenpredigten. Er wollte aber für seine Dienste nicht bezahlt sein. Überall fand er Eingang für die Botschaft, die ihm selbst so viel bedeutete. Er war es auch, der einmal an Hudson Taylor die unerwartete Frage richtete, die dieser nie mehr vergessen konnte. Wie lange kennt ihr in England die frohe Botschaft? Der junge Missionar schämte sich und antwortete zögernd, sie sei dort schon seit Jahrhunderten bekannt. Wie? Rief Mr. Nie verwundert aus. Einige hundert Jahre? Ist es möglich, dass ihr so lange Jesus kennt und es jetzt kommt, um uns von ihm zu sagen? Traurig fuhr er fort. Mein Vater hat mehr als 20 Jahre nach der Wahrheit gesucht und ist gestorben, ohne sie gefunden zu haben. Oh, warum seid ihr nicht eher gekommen? Kaum hatte sich Hudson Taylor von seiner Krankheit erholt und seine Pflicht wieder aufgenommen, wurde er in eine andere Arbeit gerufen. Auf dem Anwesen der Presbyterianer Mission war sein Freund Quarterman an Blattern erkrankt. Dieser war unverheiratet und hatte bei seiner Schwester Mrs. Way ein Heim gefunden. Der Kranke musste isoliert werden und weil sein Schwager verreist war, konnte Mrs. Way wegen ihrer Kinder die Pflege nicht übernehmen. Diese Umstände waren für Hudson Taylor ein klarer Ruf zur Hilfe. Es waren doch seine Freunde.
Tag und Nacht mühte er sich als Arzt und Pfleger um den Schwerkranken, damit nicht auch andere der Ansteckungsgefahr ausgesetzt wurden. Eine Woche später schrieb er: Mr. Quarterman wurde heimgerufen, um bei Jesus zu sein. Es war mein großes Vorrecht, in ihm Christus dienen zu dürfen und dabei die Kraft durchtragender Gnade zu erleben. In seinem Brief stand aber nichts von allen durchlebten Nöten, auch nichts über seinen erschöpften Zustand. Bald fand er sich in einer neuen, unerwarteten Schwierigkeit. Während der Pflege hatte er beständig seine Kleider wechseln müssen, und nun sollten diese alle verbrannt werden. Ein chinesischer Schneider hätte zwar in kürzester Zeit für ihn andere Kleider anfertigen können, doch konnte er sich damals keine neue Ausstattung leisten. Nicht, dass er mittellos gewesen wäre, im Gegenteil. Seit seinem Austritt aus der CEG waren ihm aus anderen Quellen mehr Mittel zugeflossen, als er für seine persönlichen Bedürfnisse benötigte. Was er erhielt, teilte er mit seinen Mitarbeitern Mr. und Mrs. Jones. Zudem hatte er erst vor kurzem einem bedürftigen Ehepaar einen Geldbetrag zukommen lassen und so für sich selbst nichts zurücklegen können. Was sollte er nun tun? Seine Lage wäre wohl noch schwieriger gewesen, wenn er sie nicht im Gebet vor Gott hätte bringen können. Gott erhörte sein Gebet. Ausgerechnet in diesen kritischen Tagen erreichte ihn eine längst verloren geglaubte Kiste, die er vor 15 Monaten in Swatow zurückgelassen hatte. Sie enthielt außer anderen Habseligkeiten alle seine Kleider. Wiederum erwies sich Gott als gegenwärtiger Herr, der die Nöte der Seinen weiß, ehe diese vor ihn gebracht werden. Ein unbedeutender Zufall? Nein, Gottes Eingreifen war ein Beweis seiner Voraussicht. Die beiden Schriftworte: Bis hierher hat der Herr geholfen und der Herr wird's versehen, bekamen eine neue Bedeutung und sollten Motto der Mission werden, die nach Gottes Willen ins Leben gerufen werden musste. Es ist nicht verwunderlich, dass die schwere Krankenpflege Hudson Taylors Kräfte aufzehrte. Er lag einige Tage in hohem Fieber. Ausgerechnet jetzt sollte ihm ein Erlebnis geschenkt werden, das ihn von allen seinen Zweifeln befreien musste. Im Morgen schreckte Lärm auf der Straße den Fieberkranken aus dem Schlaf. Heftiges Herzklopfen verhinderte das Wiedereinschlafen. Angstgefühle quälten ihn. Die ganze Not der langen Monate seiner Liebe zu Maria, die vielleicht nie die seine werden durfte, schienen wie eine Flut über ihn hereinzubrechen. Ein Heer von Befürchtungen unvorhergesehener Zwischenfälle drang auf ihn ein. Er meinte, den Widerstand, der ihrer Liebe entgegengebracht wurde, nicht länger ertragen zu können. Das steigerte seine tiefe Angst, und auch hier griff der barmherzige Gott ein, als die Not am größten war. Darüber berichtete er später seiner Schwester. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass Maria sich im Zimmer befinde. Sie musste wie ein leichter Windhauch hereingekommen sein. Da wurde ich ganz ruhig. Ich wusste sie in meiner Nähe. Einen Augenblick war ich wie gelähmt, dann streckte ich mit geschlossenen Augen meine Hand aus. Mit behutsamem Druck fühlte ich sie warm von der ihren umschlossen. Sie bedeutete mir, nicht zu reden, und legte zugleich die andere Hand auf meine Stirn. Unter ihrem sanften Druck fühlte ich Fieber und Kopfschmerzen schwinden. Sie flüsterte mir zu, ich solle mich nicht länger ängstigen, denn sie gehöre zu mir wie ich zu ihr. Ich solle nun ruhig schlafen. Das tat ich dann auch. Ich erwachte erst wieder nach Stunden. Das Fieber war gewichen, nur fühlte ich mich sehr schwach. Ein wunderschöner Traum, könnte man sagen, doch war ich nie wacher als in jenem Augenblick. Ich sah und fühlte sie so deutlich wie jetzt den Bleistift und das Papier in meiner Hand. Wahrscheinlich war das Fieber eine Folge meiner Furcht und der möglichen Ausweglosigkeit unserer Liebe. Du kannst dir gewiss vorstellen, wie beruhigend ihr Besuch auf mich wirkte. Mit der zurückkehrenden Kraft nahm er seine Tätigkeit in der Stadt wieder auf. Bei ihrem regelmäßigen Predigtamt erlebten die Missionare manche Ermutigung. Da waren vor allem die Ärmsten, die regelmäßig von den Missionaren zu einem Frühstück eingeladen wurden. An ihnen hatte Hudson Taylor seine besondere Freude. Diese täglichen Mahlzeiten für 60 bis 80 Menschen stellten große Ansprüche an die Kasse. Mehr als einmal musste das letzte Geldstück ausgegeben werden, ehe neue Vorräte gekauft werden konnten. Ein Beispiel von Gottes treuer Fürsorge wollte er seinen Freunden in der Heimat nicht vorenthalten. Am Samstagmorgen bezahlten wir alles, was wir an notwendigen Lebensmitteln für den Sonntag brauchten. Damit war meine Kasse leer. Wie uns Gott am Montag weiterhelfen würde, wussten wir nicht. Über unserem Kamin im Wohnzimmer jedoch hingen die beiden Spruchrollen Ebenezer und Jehova Jireh. Sie ließen keinen Zweifel an Gottes Treue aufkommen. Da brachte die Post eine beträchtliche Gabe für Mr. Jones. Sie kam eine Woche früher als sonst und wir dankten Gott für diese weitere Ermutigung. Bald darauf sollte Hudson Taylor noch auf andere Weise erfahren, wie Gott für ihn sorgte. Marias Onkel, Mr. Tan, hatte nach sorgfältigem Umfragen in London nur Gutes über den jungen Missionar gehört. Es hieß, er sei ein vielversprechender Missionar. Die Sekretäre der CEG stellten ihm das beste Zeugnis aus und auch von anderen Seiten vernahm er viel Gutes über ihn. Deshalb kehrte er sich nicht weiter um die beunruhigenden Gerüchte und gab seine Einwilligung zur Verlobung seiner Nichte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere heutige Sendung geht hiermit zu Ende. Wir danken, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hörten Sie die Themen Stille im Himmel, die Macht des Gebets, der mächtige Geist der Digitalisierung, seelische und geistige Folgen der Digitalisierung und einen Teil aus der Biografie von Hudson Taylor, dem Gründer der China-Inlandmission. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie hierzu gerne über das Kontaktformular Kontakt mit uns aufnehmen. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt.